ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Der Sprung in die musikalische Weltliga ist ihr längst geglückt. Im Kalender von Annika Nillis finden sich heute Konzerttermine auf der ganzen Welt. Das erste Mal in die Hand hat die Profi-Schlagzeugerin ihre Drumsticks jedoch hier in der Region genommen. Vor wenigen Tagen hat die gebürtige Aschaffenburgerin mit ihrer Band einen Stopp im Kolossaal eingelegt. Am Tag nach dem Gig hat sie sich Zeit für diese 66. Folge von Meiner Aschaffenburg genommen. Wir haben bei unserem Treffen jedoch nicht nur den Abend im Rossmarkt Revue passieren lassen, sondern auch ausgiebig über ihren Weg zur Profi-Schlagzeugerin geplaudert. Über einen ganz besonderen Anruf einer Gitarrenlegende haben wir zudem genauso gesprochen wie über frühere Bandprojekte oder ihren jetzigen Einsatz an der Popakademie in Mannheim. Und fast nebenbei verrät die 39-Jährige dann auch noch, wie es ist, mit Johnny Depp im Tourbus unterwegs zu sein. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast@mein-echo.de. Es freut mich besonders, dass heute jemand hier gegenüber sitzt, der zwar nicht mehr in Aschaffenburg lebt, aber trotzdem mit unserer Stadt verbunden ist. Und das hat diejenige gestern Abend auch eindrucksvoll im Kolossaal unter Beweis gestellt. Hallo Annika.
Hi, schön hier zu sein.
Ja, danke, dass du kommen konntest.
Ja, sehr gerne.
Lass uns doch mal so ein bisschen am gestrigen Abend teilnehmen für diejenigen, die jetzt gestern kein Ticket hatten für den Kolossaal. Wie war's?
Es war unfassbar gut. Das hat sich total mega gut angefühlt, in der Heimat vor einem vollen Club zu spielen. Nach 20 Jahren oder über 20 Jahren.
So lange?
Ja, tatsächlich. Schon so lange her und... Das war wirklich so ein Homebase-Spiel gestern.
Hast deine Band dabei gehabt, deine eigene Band?
Ja, genau.
Die heißt wie?
Die Band heißt Neville, aber wir laufen eigentlich unter meinem Namen. Und es heißt also Annika Nillis und Neville.
Ja, und tatsächlich sieht man die vier Herren auf dem Bandfoto auch an deiner Seite stehen. Und du bist mal nicht die Sängerin, das hübsche Mädchen in der ersten Reihe, sondern du bist die Bandleaderin. Es ist deine Band, du spielst Schlagzeug.
Ja, genau. Ja, es ist sogar noch ein Mädel dazugekommen, die Hilde, am Keyboard. So, wir sind jetzt zu sechst quasi und es ist auch sehr angenehm, noch eine zweite Frau mit dabei zu haben.
Weibliche Verstärkung.
Schön gemischt, genau.
Wie würdest du denn eigentlich euren Sound beschreiben?
Unser Sound ist, würde ich sagen, energetisch, ist melodisch und stilistisch definitiv instrumental, Funk, Jazz, Rock. Also es ist so ein bisschen Fusion, also es ist alles dabei, alles bunt gemischt. Aber nicht so, also wir stechen ein bisschen raus, weil wir sind weder das eine so richtig noch das andere so richtig, halt eben richtig Fusion. Aber sehr melodiös, was uns ein bisschen von anderen Fusion-Projekten auch unterscheidet.
Ja, und vor allem ist es eigenes Material, was man ja vielleicht wirklich mal erwähnen muss. Ihr seid keine Coverband, du hast deine eigenen Songs.
Genau, ja. Ich bin auch mit eigenen Songs groß geworden. Also ich war nie wirklich so Coverband-mäßig unterwegs. Zwar gab es da schon mal die ein oder andere Coverband, aber das war nie mein Fokus. Ich von Anfang an, auch hier in Aschaffenburg damals, eigentlich immer einen eigenen, also in Bands mit eigenen Kompositionen gespielt.
Ja, da gab es ja auch schon so einige. Aber ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Du hast also auch deine eigenen Platten gestern Abend im Gepäck gehabt?
Ja, genau. Ja, wir haben drei Alben und jetzt auch letztes Jahr das neueste Album, so neu ist es ja jetzt nicht mal nach einem Jahr, aber letztes Jahr so nach der Pandemie oder am Ende der Pandemie nochmal ein Album rausgebracht, das natürlich in dieser Zeit auch entstanden ist.
Das ist für uns Hörer definitiv noch neu. Aber ich glaube, ihr seid so lange schon in den Prozess eingebunden, dass es dann in dem Moment, wo es auf den Markt kommt, gar nicht mehr so neu ist.
Klar, für uns oder diejenigen, die Musik schreiben, ist, glaube ich, generell, klar, man hat sich dann fast schon tot gehört, wenn dann die Musik entsteht und dann kommt die ganze Produktionsphase, wo man die Songs hoch und runter tagtäglich hört und sobald das Album raus ist, hört man das eigentlich selbst gar nicht mehr.
Dann ist erstmal wieder ein Break angesagt.
Genau.
Du hast tatsächlich seit deinem 17. Lebensjahr, habe ich im Archiv gewühlt, schon eigene Songs geschrieben. Da hast du aber ja überhaupt noch nicht professionell am Schlagzeug gesessen.
Nein, habe ich nicht. Und vor allen Dingen, Songs geschrieben habe ich da. Das war so wirklich die Anfänge. Aber auch so Hand- und Fuß-Songwriting, nenne ich es mal. Weil ich ja eigentlich nur Schlagzeug spielen konnte oder kann. Und dann aber so ein Keyboard von meinem Dad gebracht bekommen habe. Aus seiner Band hat so ein Keyboarder sein altes Keyboard loswerden wollen. Das hat er mir mitgebracht. Und das war eigentlich wirklich der Startpunkt, wo ich losgelegt habe mit Songwriting und damals noch so von einem Kassettendeck aufgenommen aufs andere. Es wurde mit jedem Take immer schlechter.
Ja, so. Wir sind auch noch tatsächlich die Kassettengeneration.
Ja, total.
Wir kennen auch noch Bandsalat.
Ja, absolut.
Das heißt, deine Eltern haben dich nicht mit der klassischen Blockflöte malträtiert, aber tatsächlich dir ein Keyboard hingestellt.
Doch, die klassische Blockflöte hatte ich auch. Das war, glaube ich, sogar Pflicht in der ersten, zweiten Klasse und ich habe es gehasst. Und mich immer gefragt, warum muss ich das tun, weil ich spiele doch schon Schlagzeug.
Ja, mir ist das Gott sei Dank erspart geblieben.
Ja,
ich habe dann auch am Klavier gesessen, aber die Blockflöte Gott sei Dank nicht. Danke, Mama. Aber ich weiß ja, dass es bei dir auch ein bisschen anders war. Die meisten Eltern wären wahrscheinlich verzweifelt, wenn das Kind kommt und sagt, ich würde gerne Schlagzeug lernen. Bei dir ist das anders. Dein Papa ist auch Schlagzeuger. Von daher war es ja zumindest so, dass deine Eltern ja mit Geräuschen, glaube ich, ganz gut umgehen konnten.
Ja, da war auf jeden Fall ein Bezug zum Instrument und zur Lautstärke des Instruments.
Ja.
Aber das stimmt, für viele ist das schon ein Problem. Es ist einfach ein lautes Instrument, ja.
Ja. Ja, wie war das denn dann bei dir? Hast du dann deinem Papa schon mal über die Schultern geschaut oder?
Ja, es war doch schon sehr klassisch, würde ich sagen. Ja, er hat mit seiner Band bei uns geprobt, immer mal wieder im Keller. Und sein Schlagzeug war da eigentlich auch häufig komplett aufgebaut und irgendwie kam eins zum anderen und ich habe mich dafür interessiert. Ich kann mich auch gar nicht mehr wirklich so richtig erinnern, wie das damals losging, weil es einfach schon so in jungem Alter war. Also die erste Erinnerung habe ich mit 5, glaube ich, so, wo ich mich erinnern kann, dass ich da so eine Snare im Wickel hatte.
Da mussten sie aber dir den Stuhl schon etwas höher schrauben.
Ja, wahrscheinlich.
Oder hast du dir ein Kissen untergelegt?
irgendwie ging's. Ja. Also die Füße baumeln, wahrscheinlich so baumelten. Genau.
Ja. Aber du hast dann doch irgendwann Unterricht genommen. Und dann kommt auch irgendwann Martin Geiberger ins Spiel.
Ja, Tatsache. Also zuerst war ich in der städtischen Musikschule hier in Aschaffenburg. Und da muss ich sagen, das ist jetzt ja heute anders, deshalb darf ich sagen. Aber damals noch, das war ja so in den 90ern, war der Unterricht natürlich noch viel klassischer aufgebaut, als es heute ist. Und das war einfach nur Snare-Spielen, also kleine Trommelspielen. Und das hat mich relativ übelst gelangweilt. Und da habe ich mich so irgendwie durchgequält und hatte dann aber glücklicherweise bei uns im Ort dann irgendwann Schlagzeugunterricht beim Schlagzeuger, der im Musikverein gespielt hat. Und der hat mich dann wiederum irgendwann weitergereicht an Martin. Und bei Martin Geiberger war ich dann bestimmt 3-4 Jahre, würde ich sagen. Und von Martin ging es dann weiter zu einem anderen Lokalhelden, nämlich Klaus Hessler. Und Klaus hat mir dann auch geholfen, einen Schritt quasi zum Studium zu machen.
Ich glaube, die beiden sind auch mächtig stolz auf dich.
Ja, das ist so süß.
Aber du hast dann trotzdem, ja, auf dem Weg zum professionellen Schlagzeuger-Dasein erstmal noch den Weg über, ich sag jetzt mal, einen ganz klassischen Brotjob eingelegt. Hast du das für dich entschieden, dass es doch sicherer ist, noch was zu lernen? Oder war das dann so der Wunsch der Eltern?
Das kann ich ganz klar beantworten, das war der Wunsch der Eltern. Ich wollte eigentlich schon wirklich so nach der Schule direkt irgendwas mit Musik machen, aber das sollte so nicht sein. Und jetzt ist es auch okay im Nachhinein, weil ich habe ja eine pädagogische Ausbildung dann gemacht und auch als Erzieherin gearbeitet. Und das Know-how aus der Zeit und auch der pädagogische Background ist natürlich jetzt total wertvoll.
Ja, inwiefern du das im Probenraum oder auf Turnier anwendest, will ich gar nicht wissen. Aber der Ritterschlag kam ja dann, jetzt muss ich einfach mal in der Zeit so ein bisschen vorweggreifen. Wir reden dann auch nochmal über dein Studium, weil du da ja auch immer noch heute verbandelt bist. Der Ritterschlag kam ja tatsächlich im letzten Jahr. Es hat entweder jemand angerufen oder es kam eine Mail, du wirst es uns gleich erzählen. Eine Gitarrenlegende, die leider nicht mehr unter uns ist, nur noch mit seiner Musik, aber nicht mehr physisch. Jeff Beck hat sich bei dir gemeldet. Wie kam es denn dazu?
Ja, Jeff Beck oder Jeff war auf der Suche nach einem Drummer, weil einfach sein bisheriger Schlagzeuger, der auch eine Koryphäe unter den Schlagzeugern ist übrigens, Vinnie Colaiuta, konnte die Tour nicht spielen. Und er war dann auf der Suche nach einem anderen Schlagzeuger. Und man muss sich das so vorstellen, er ist ja wirklich Grammy-Gewinner, zigfach und wirklich legendär, auch Vorbild von so vielen Generationen an Gitarristen. Er kann einfach jeden fragen. Und er hat dann mich gefragt.
Dann denkt man wahrscheinlich ja, genau, an Spam.
Ja, genau, so ungefähr habe ich mich gefühlt. Und aber klar, die Chance habe ich genutzt. Und er hat tatsächlich meine YouTube-Videos gesehen und fand das gut. Und er ist aber, muss dazu sagen, auch schon immer ein Typ gewesen, der jungen Leuten, die auch unbekannt war, eine Chance gegeben hat. Es kam immer wieder vor und auch hatte eine Bassistin, Tol Wilkenfeld. Bei ihr war es ähnlich, ähnliche Situation.
Ja, das würde aber ja trotzdem wahrscheinlich nicht tun, wenn in seinen Augen ja das Talent oder das Können nicht stimmen würde.
Nein, das muss natürlich stimmen.
Ja.
Genau, das.
Aber tatsächlich, für viele, die sagen, ach, so ein YouTube-Video, ja, das guckt man sich mal an, das ist vielleicht gefällig. Du bist dann der beste Beweis dafür, dass diese Videos ja wirklich auch einen höheren Sinn haben.
Ja, also es war natürlich damals, als ich angefangen habe mit den Videos, war das noch, also man muss sich vorstellen, ich habe vor 10 Jahren ungefähr angefangen, diese Videos zu produzieren und es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gang und gäbe, dass jeder einfach irgendwie qualitativ gute Videos drehen konnte. Das kann man sich jetzt schon gar nicht mal vorstellen, weil jeder mit seinem Handy mittlerweile schon gute Qualität bringen kann irgendwie und das hochlädt auf YouTube und überall. Und diese Videos waren natürlich für mich schon ein großes Sprungbrett generell in meiner Karriere. Auch vor Jeff Beck haben die mich schon durch die Welt getragen sozusagen.
Ja, aber trotzdem wirklich Wahnsinn, dass wirklich ja nur eine Tonspur mit einem Bild, was ja überhaupt kein Live-Erlebnis vermittelt und vor allem ja auch geschnitten werden kann, dann dazu führt, dass so eine Größe anruft. Also wirklich toll.
Ja, natürlich. Also ich bin dann schon aber hingeflogen und wir haben zusammen 3 Tage verbracht und um uns kennenzulernen und haben zusammen gespielt. Er hatte dann noch einen Bassisten eingeladen und wir haben viel gejammt und geguckt und also das ist natürlich dann schon, dass man sich live trifft und dann auch nochmal spielt irgendwie.
Und mal schaut, ob dann doch auch die Chemie passt.
Ja, klar, ja. Das war ihm auch wichtig.
Ja, euch hat dann die Tournee eben im letzten Jahr 2022 auch wirklich um den Globus getragen.
Ja, das war schon eine Welttournee, ja.
Ja, und dann hat leider diese Größe im Januar abdanken müssen.
Ja, es ist immer noch unfassbar. Sehr unverhofft auch, weil eigentlich waren wir im Januar verabredet, um für sein neues Album aufzunehmen. Und anstelle des Anrufs, dass mein Flug gebucht ist, bekam ich den Anruf, dass er im Krankenhaus ist. Und das damit hat einfach niemand gerechnet. Und auch, wie es letztendlich ausging, das hat niemand damit gerechnet.
Wie ist es für dich jetzt dann so im Nachgang, bei seiner letzten Welttournee noch dabei gewesen sein zu dürfen, vom Gefühl?
Es ist natürlich ein krasses Gefühl, die letzte Zeit mit ihm verbracht zu haben, weil 4 Wochen später war es ja dann schon zu Ende. Und so die letzten Tage mit ihm so zu verbringen und eigentlich auch zu sehen, wie fit er noch war, ja, also und wie motiviert und energetisch er war und auch in dem hohen Alter war er noch sehr, also wissbegierig, er wollte immer weiter neue Songs schreiben, auch neue Stile ausprobieren und daraus habe ich sehr viel für mich auch mitnehmen können.
Was ja für dich, um jetzt vielleicht den Bogen zu bekommen, zu Fusion, einfach vielleicht auch reizvoll ist, weil du ja eben sagst, ich brauche jetzt nicht den Song einer anderen Band, den ich dann cover oder vielleicht ein bisschen in die aktuelle Zeit trage, sondern ich probiere mich ja auch selbst gerne aus.
Ja, total. Also ich meine, mit ihm, er war ja auch Fusion-Gitarrist oder Blues mit viel Fusion-Elementen, sagen wir es mal so. Und das war natürlich dann auch genau mein Ding. Also das hat auch sehr viel Spaß gemacht, dann mit ihm zu spielen. Und es war auch sehr viel Interaktion spontan auf der Bühne, also sehr viel ungeplante Momente.
Mhm.
Ja.
Jetzt bist du zwar Anfang des Jahres nicht mehr mit ihm zusammengekommen, aber du wirst ihm zu Ehren im Mai nach London reisen. In eine ganz, wie ich finde, ganz besondere Location.
Genau, ja, wir sind im Mai in der Royal Albert Hall in London und spielen 2 Konzerte zu Jeffs Ehren sozusagen mit vielen Gitarristen, mit denen er befreundet war, die er sehr verehrt hat, von denen er auch Songs mega gut fand und teilweise auch gecovert hat, also John McLaughlin, Oder Billy Gibbons von ZZ Top wird da sein. Und wir werden Songs mit ihm spielen. Songs, die Jeff gut fand. Ja, genau.
Wird da auch ein illustrer Gast, ein Special Guest, der bei eurer Tour dabei war, wieder aufschlagen? Ich glaube, du weißt, von wem ich spreche.
Ja, dieser illustre Gast, ja, ja, wird auch da sein, genau.
Wir sprechen von Johnny Depp.
Ja.
Ja, diese Frage, glaube ich, muss sein. Ich glaube, die wird von mir und vielleicht auch vielen weiblichen Zuhörern vorausgesetzt. Wie war es denn? Um, dass wir es einfach auch mal abgehakt haben, wie war es denn, mit Johnny Depp auf Tour zu sein?
Es war jetzt nicht viel anders wie mit anderen Musikern, muss ich sagen. Also Johnny war genauso mit uns im Tourbus und hing mit uns ab wie alle anderen. Also wir waren einfach eine große Crew, die alles zusammen gemacht hat. Also da war nicht abgesondert irgendwo mit seinen Security-Leuten, sondern er wollte auch mit uns zusammen abhängen.
Keine Allürchen und keine Plätzchen.
Nein, er war ganz wirklich, ganz menschlich. Es hat sehr gemenschelt, würde ich sagen.
Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast.
Jetzt würde ich einfach von mir aus gerne mal von dir wissen, wie geht man aber dann an so eine Herausforderung oder an so eine ehrenvolle Aufgabe überhaupt heran? Ist man dann erstmal wahnsinnig nervös, wenn man weiß, um Gottes Willen, ich gehe mit zwei solch großen Namen auf Tour? Oder vertraust du einfach auf dein Handwerk, was du ja definitiv beherrschst?
Natürlich war da eine gewisse Nervosität. Vor allen Dingen haben wir erst kurz vorher erfahren, dass Johnny dabei ist. Also angefragt war die Tour ja für Jeff und davon bin ich auch ausgegangen und es war dann eigentlich erst so kurz vor knapp klar, dass die Tour auch mit Johnny Depp zusammen stattfindet. Und dann aber muss ich sagen, auch ist mir dummerweise was ganz Blödes passiert, 4 Tage bevor die Tourprobe losging. Nämlich, ich habe mir dann einfach einen Fußzeh gebrochen.
Ja, den man ja als Schlagzeugerin auch überhaupt nicht braucht. Ironie an.
Ja, genau. Und daher war die Aufregung dann doch schon sehr groß, da ich dann alles umswitchen musste auf den linken Fuß. Und das war dann mehr Aufregung deshalb, als jetzt tatsächlich mit Jeff zu spielen.
Also die größte Herausforderung hast du dir da einfach mal selbst beschert.
Genau, genau.
Was nimmst du denn aber so im Nachgang aus dieser Zeit mit, abgesehen davon, dass jetzt nun mal Jeff Beck einfach nicht mehr unter uns ist? Aber es hat dir wahrscheinlich ziemlich viel gegeben, diese Wochen und Monate.
Absolut. Also musikalisch kann ich da extrem viel für mich rausziehen natürlich. A, schon mal auch seine Einstellung zur Musik und sein Spiel, auch was das Spiel von ihm gibt. Es ist unfassbar, ich habe das bei so vielen Leuten dann auch gemerkt, wenn er spielt, wie emotional es ist, wie die Leute saßen da und haben zum Teil geheult, weil es einfach wirklich so ergreifend ist. Und da wurde mir klar, Emotion ist alles in Musik. Und das versuche ich immer mehr jetzt auch in mein Songwriting noch einzubinden und in mein Spiel auch einzubinden. Man läuft ja irgendwann immer Gefahr, als Musiker zu viel zu durchdenken. Umso mehr man weiß, umso mehr denkt man. Und es kommt auch eigentlich, irgendwann sollte der Punkt kommen, wo man sein Wissen vergisst und einfach wieder mehr spielt. Und ich glaube, da laufen viele, viele Musiker durch. Und vielleicht schaffen es auch nur die wenigsten, wieder den Absprung zu schaffen, von dem Denken hin zur Musik.
Ja, und man denkt wahrscheinlich eher bei einem Sänger an Emotionen oder verbindet mit Gesang Emotionen beim Schlagzeug. Sitzt man vielleicht gerade als Laie dem Irrglauben auf, dass es erstmal viel um Technik geht?
Ja, das ist wirklich so eine Sache mit den Sängern, beziehungsweise mit dem Gesang, nicht mit den Sängern, sondern mit Musik, mit Gesang, sag ich mal so. Weil natürlich der Gesang ist der Bezugspunkt für den Zuhörer. Vor allem für den Zuhörer, der kein Musikinstrument spielt. Weil man sich damit natürlich am ehesten verknüpfen kann und Texte versteht. Aber Musik an sich entsteht ja durch die Instrumente erstmal. Eine Grundstimmung, eine Grundemotion. Und der Gesang drückt dann natürlich durch den Text auch nochmal dann ganz klar und deutlich was aus, was jeder versteht.
Ja, es braucht aber ja auch eben nicht unbedingt den Gesang. was du ja vor allem auch mit deinem Album zum Beispiel belegst.
Genau, ja. Ja, wir haben halt einen anderen Ansatz. Mhm. Und der ist für manche dann nicht so ganz einfach zu verstehen, weil es halt eben keinen Gesang gibt. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mit Instrumentalmusik auseinandersetzt, die ganze Klassik ist ja zum Beispiel auch instrumentale Musik, dann kann man da drin sehr, sehr viel Emotion wiederfinden.
Weil wir an dieser Stelle jetzt doch einfach mal erwähnen müssen, in deinen Bandprojekten, die du hier noch in der Region betrieben hast, durchaus auch mal gesungen hast.
Oh Gott, ja. Oh Gott. Das stimmt allerdings. Ja, es gab eine Band damals in Aschaffenburg, die hieß Pineapple Slices. Und da habe ich mich mal eine Zeit lang als Sängerin versucht, tatsächlich.
Um dann aber sofort wieder beim nächsten Bandprojekt hinterm Schlagzeug Platz
genau,
zu nehmen.
Genau, das ist dann doch mein Platz. Ja.
Ja, der ist jetzt auch beruflich, was für eine tolle Überleitung, beruflich dein Platz.
Ja.
Jetzt kommen wir nämlich wieder nach Mannheim. Da hast du dann auch selber studiert.
Genau.
Das ist die Pop-Akademie.
Ja.
Und der bist du auch heute noch verbunden, und zwar auf professionelle Art und Weise.
Ja, tatsächlich. Erstmal bin ich hängen geblieben in Mannheim. Ich bin dann also nach dem Studium nicht weggezogen wie die meisten, sondern ich bin da geblieben und vor 2 Jahren durfte ich dann auch genau das Drum Department übernehmen als Department Chief und kümmere mich jetzt quasi um die ganzen Schlagzeugstudierenden und um die Unterrichtseinheiten und Inhalte. Genau.
Wie ist es denn um den Nachwuchs bestellt?
Ziemlich gut. Also wir können uns nicht beschweren. Es kommen immer wieder wirklich sehr talentierte junge Musiker nach.
Und um den weiblichen Nachwuchs?
Auch, doch. Ich kann wirklich, es freut mich mega, wenn Bewerbungen eingereicht werden von Mädels, egal ob welches Instrument. Und man kann wirklich sagen, dass es auch immer mehr wird. Und das soll es ja sein, dass
ja,
man
absolut.
Mal irgendwann eine gute Mischung hat.
Ja. Ja, aber ihr seid halt in einer absoluten Männerdomäne
ja,
unterwegs.
Ja, nach wie vor immer noch, das stimmt. Aber wie gesagt, ist so, über die letzten 5 Jahre wurde es schon deutlich besser. Und ja, drücken wir die Daumen, dass das die nächsten 5 nochmal so sich verdoppelt.
Aber ja, unbedingt. Ist das dann einfach ein Klischee oder ein Vorurteil? Hast du während deiner Zeit, in der du das einfach wirklich für dich konsequent verfolgt hast, dann gehört, Mädchen, was willst du am Schlagzeug?
Also grundsätzlich habe ich solche Sprüche oder komische Sprüche kaum gehört, wirklich selten. Es kam schon mal so ein Spruch wie, ah, nicht schlecht für eine Frau, so der Klassiker. Aber grundsätzlich bin ich da relativ gut durchlaufen irgendwie, die Zeit, die ich jetzt spiele. Aber ich weiß natürlich von anderen, also Kolleginnen oder auch von Schülerin, dass es da manchmal schon schwieriger war, auch so den Support von daheim zu bekommen oder das Verständnis zu bekommen, jetzt Schlagzeug spielen zu wollen. Es ist nicht für jeden immer sehr einfach.
Mhm.
Bedingt durch verschiedene Sachen, also häusliche Bedingungen auch. Ne? Wenn man halt ein lautes Instrument spielen möchte und es ist halt eine Mietwohnung, ist es natürlich schwer. Es ist natürlich auch verständlich irgendwo.
Ja.
Aber
rein logistisch.
Rein genau, logistisch, ja. Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Schwierigkeiten da manchmal, die wirklich vorurteilsmäßig dann sind.
Ja, ist es auch vielleicht bei vielen so ein Punkt, dass es dann heißt, es hat was mit Kraft zu tun? Oder kannst du das komplett widerlegen?
Nee, es hat gar nichts mit Kraft zu tun. Also es ist natürlich, also es gibt Mädels, die spielen mit Kraft, es gibt Jungs, die spielen mit Kraft, es gibt viele, die spielen mit Technik und also das kann man nicht sagen, dass Schlagzeug ein gewalttätiges Instrument ist, wo man viel Kraftaufwand braucht. Natürlich ist es anstrengend, es ist wie Sport machen. Es gab ja mal eine Studie, dass man genauso viel Kalorien verbraucht wie ein Fußballer, der 90 Minuten spielt.
Ja, und es kommt auch noch was bei Gescheites bei raus. Also was
genau.
Will man mehr?
Man rennt nicht noch einen Ball hinterher. Genau.
Ja, sehr cool. Wenn du mal so gar keinen Bock auf deine Drumsticks hast, was machst du denn dann? Oder was ist für dich einfach ein perfekter Ausgleich? Was machst du zum Beispiel jetzt heute, wenn du nicht jetzt nach dem Gig mit mir hier sitzen würdest, an einem Tag nach so einem Konzert?
Also ich muss sagen, die Couch ist mein bester Freund. Also ich merke schon oft, dass ich dann nach so einem Konzertmarathon dann auch einfach mal 2-3 Tage wirklich daheim auf der Couch einfach nur chillen, ausruhen, einen Spaziergang machen. So, das brauchst dann schon. Aber als Ausgleich habe ich dann meistens doch wieder irgendwelche kreativen Dinge. Also ich zeichne sehr gern und ja, bin da auch eigentlich kreativ gern unterwegs. Da kann ich abschalten.
Also so die schönen Künste in all ihren Facetten,
ja.
Das ist schon deins.
Ja, das ist auch gleichzeitig Inspiration für die Musik.
Ja, ich glaube, da befruchtest du dich dann ganz gut selbst.
Ja, doch, klar, man braucht ja seine Anreize.
Ja, Anreiz ist ganz gutes Stichwort, weil jetzt hast du ja wirklich schon relativ früh in deinem Leben diesen riesen Erfolg gehabt, zusammen mit Jeff Beck auf Tour. Von was träumt man denn dann überhaupt noch? Mit was kann man dich noch reizen?
Na gut, der größte Traum ist natürlich, mit der eigenen Musik erfolgreich zu sein. Also das funktioniert ja schon irgendwie, aber da sind wir trotzdem noch in den Baby-Steps so. Und das wird noch ein paar Jahre dauern. Und da bin ich jetzt dran. Also das ist halt mein Ziel und mein Traum eigentlich. Mhm. Mit der Band auch international zu touren, Festivals zu spielen. So ein bisschen, was Jeff auch gemacht hat mit seiner Musik.
Mhm. Die Tour geht ja auch noch weiter. Also es war jetzt ja am Ende März eben der Stop in Aschaffenburg. Aber ihr habt auch noch ein paar Termine. Aber ihr habt jetzt vor allem im April, hast du relativ viele in Frankreich. Was hat's denn damit auf sich?
Frankreich ist tatsächlich ein Drumcamp, was ich mit Klaus Hessler zusammen mache. Und das sind sehr intensive 4 Tage, wo Leute aus, ja, man kann schon sagen, aller Welt, alle Länder wieder einfliegen. Und wir treffen uns dann in Frankreich und haben dann 4 intensive Tage, wo sich alles nur ums Schlagzeug dreht. Also ist ein Drum-Nerd-Camp.
Aber jetzt nichts für die kompletten Neulinge.
Nee, Neulinge würde ich jetzt nicht sagen. Man muss schon ein bisschen Vorerfahrung mitbringen. Aber es sind doch schon verschiedene Levels dabei, definitiv.
Und das macht ihr zum ersten Mal?
Nee, Klaus und ich haben ein Programm, das heißt Drumming Kinship. Kinship, weil wir rausgefunden haben, dass wir wirklich verwandt sind, muss man mal dazu sagen. Doch, haben wir irgendwie vor 2-3 Jahren rausgefunden, sag mal, wir sind verwandt. Und deshalb Drumming Kinship und das Programm läuft seit auch 2 Jahren, glaube ich. Und das ist einfach, wir haben ein Programm mit verschiedenen Konzepten und das können wir von 2 Tagen bis 3 Tagen bis 4 Tagen anbieten. Und das machen wir eigentlich auch im Wer es möchte, kann uns buchen für, wie gesagt, 1 bis 4 Tage.
Das im April, im Mai dann schon London. Dann geht's mit Sicherheit zwischenzeitlich öfters mal an die Pop-Akademie und deine eigene Tour. Also eigentlich, das Jahr ist gut durchgetaktet.
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Es ist immer was los, zum Glück. Ja.
Klingt sehr gut. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten, aber hier kommt natürlich gar keiner raus ohne die kleine grüne Fragenbox. Hehe. Du darfst, wie alle anderen, auch 3 Fragen davon ziehen.
Okay. 1, 2, 3. Okay. Was ich in Aschaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber noch nie geschafft habe.
Das ist ja vielleicht besonders interessant, nachdem du hier nicht mehr lebst, aber ja doch wahrscheinlich ab und an vorbeikommst.
Ich kann ja gar nicht sagen, was es aktuell gibt. Ich weiß nur, als ich noch hier gewohnt habe, gab es immer einen Asiaten beim Herstallturm.
Den gibt's, glaube ich, leider nicht mehr.
Das siehst du? Da dachte ich immer, boah, ich muss da mal hin, ich muss da mal hin. Und ich habe es nie geschafft.
Der mit dem ersten Stock?
Ja, genau. Den gibt's nicht mehr?
Nein, den gibt's nicht mehr, aber tatsächlich wollte ich da auch immer mal hin.
Ja?
Rum,
vorbei, gut. Alles klar. Zuletzt gelacht habe ich über, oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Wir haben zuletzt gelacht, ich sage wir, weil das war gestern Abend, herzlichst über unsere Fehler, die wir gespielt haben beim Gig.
Die aber ja wahrscheinlich alle anderen überhaupt nicht gehört haben.
Hoffentlich, sagen wir es mal so. Mein Vorbild, musikalisch sage ich mal, und in vielerlei Hinsicht, was das angeht, ist Spud Seawright.
Das musst du uns jetzt natürlich erklären.
Spud Seawright ist ein Schlagzeuger, der nicht nur Schlagzeuger ist, sondern ist auch Songwriter, es arrangiert viele Musiktitel. Er war Schlagzeuger bei Snarky Puppy, das ist auch eine Jazz-Fusion-Collective-Band aus USA, ist jetzt, und jetzt kommen wir auch zu der großen Sache, der Schlagzeuger von Toto.
Yes, und jetzt, ja, und jetzt sind wir, glaube ich, alle dabei.
Genau, und das hat sich aber so ergeben. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gehört habe, weil sich das jetzt einfach noch mehr fügt für mich. Aber ja, mein Vorbild in vielerlei Hinsicht ist Spud Seawright.
Gab's da schon eine Zusammenkunft?
Mit Spud? Ja, schon mehrfach, weil Spud und ich auch dieselben Becken spielen, also von der Firma Meinl, und da haben wir uns in diesem Rahmen schon öfters getroffen und wir sind auch so in Kontakt. Genau. Also es ist jetzt nicht so ein weit gegriffener Superstar für mich, sondern schon jemand, den ich kenne und mit dem ich Kontakt habe, aber einfach wirklich in vielerlei Hinsicht ist er schon ein Vorbild für mich.
Und ein Wegbereiter vielleicht bei Fusion?
Er hat auf jeden Fall riesen Einfluss auf den Nachwuchs in den USA. Mhm. Wirklich, muss man mal so sagen.
Und auf dich. Und du bist Gott sei Dank hier.
Ja, das stimmt.
Danke dir sehr, dass du heute Zeit für uns hattest.
Ja, danke dir.
Ja,
war schön.
Finde ich auch.
Nach den Osterfeiertagen geht die neue Folge von Meiner Schaffenburg online. Also wie gewohnt in 2 Wochen, am Donnerstag, 13. April, auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo, sowie überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr Mein Aschaffenburg abonniert und dem Podcast viele Bewertungssternchen schenkt, wenn er euch gefällt.